Triebe. Ben drückt seine Zigarette aus, dort, wo wir sind. Ein wenig Asche bleibt zurück, es tut nicht weh. Wir stehen in der Zimmerecke am Fenster unbeweglich, während er auf und ab läuft. Immer wieder zum Fenster, sich hinauslehnt, als gäbe es dort etwas Neues. Sein Rumpf ist nicht mehr zu sehen, nur mehr sein Bein balanciert in der Luft. Vielleicht zieht er an etwas, will es hinaufholen. Wir fragen uns, was es sein kann. Die Straße liegt still, es ist früh, gerade hell geworden. Seit einiger Zeit ist er unruhig, verlässt früher als gewöhnlich das Bett, raucht häufiger und isst nur noch Gurken aus großen Einmachgläsern. Wir versuchen uns zu erinnern. Wann genau hat es begonnen? Hannah trug uns in einer Holzkiste. Sie drückte uns in seine Arme, sagte, zweimal die Woche. Hannah ist nicht wirklich weg. Sie hat die Stadt nie verlassen, ist in ihrer Wohnung geblieben. Anfangs rief sie Ben noch wöchentlich an, erkundigte sich nach uns, tat so, als wäre sie in einem fremden Land. Das Knistern, ich höre dich kaum. Herr Not sammelt uns. Als wir noch klein und hart waren, ließ er uns durch seine Hände rieseln, zählte die Punkte, die uns überzogen. In seiner dunklen Wohnung sitzt er, breitet uns auf der Tischdecke aus, vor sich eine Tasse Tee, wie immer kurz vor sechs. Herr Not ist ein Frühaufsteher, einer, der es mit der Sonne aufnimmt. Er summt zum Radio. Tagsüber flieht er. Wo er sich aufhält, wissen wir nicht. Etwas mit mehr Licht, raten einige. Wir liegen bis zum Abend ausgestreut da. Dann sammelt er uns ein, gibt uns zurück in die Blechdose, flüstert etwas, das wie zu früh klingt. Er brät sich ein Spiegelei wie jeden Abend. Wir riechen das Fett aus der Pfanne. Es wird dunkel. Herr Not schaltet den Fernseher ein. Wir wittern etwas. Wenn jemand etwas denkt, wissen wir es zuerst. Es liegt in der Luft, verbreitet sich wie Sporen. Wir ziehen es raus. Wir brauchen keinen Dolmetscher, wir wuchern universal. Über alle Stockwerke verbunden. Wir sind das Kollektiv der Fensterbänke. Wir blicken voraus, wir schauen zurück. Wenn sich einer erinnert, erinnern sich alle. Es gibt ein Geflecht. Es speichert alles. Den Gedanken vor der Tat, das Nichtgesagte. Wir dringen durch, wir dringen vor. In Köpfe, durch Erdschichten. Verzweigt bis in den dunkelsten Winkel. Wir sagen wir und mein, die Einzelne und alle zugleich, unabhängig vom Standpunkt. Groß, klein, gesprossen, noch nicht, schon weg. Wir machen keinen Unterschied. Hauptsache, es wird übertragen. Jan hört nichts mehr. Im Ohr hat sich ein Pfeifton eingenistet, der alles überlagert. Jan sollte eigentlich komponieren, wie er es immer tat, sein Gehör jedoch, auf das er sich immer verlassen konnte, mit dem er Töne absolut bestimmen konnte, hindert ihn jetzt daran. Aus der Stärke ist eine Schwäche geworden. Jan drückt das fehlerhafte Ohr ins Kissen. Es ist das linke. Erika läuft los, an den Füßen rosa Sportschuhe, den Wohnungsschlüssel um den Hals. Wir hören die Tür ins Schloss fallen. Erika rennt durch die Nacht. Jahreszeiten spielen keine Rolle. Erika rennt gegen ihre Gedanken an, gegen Jan und seine Sorgen, die zu ihren werden. Sie denkt an den kleinen Jungen, den sie auf dem Flohmarkt ein Keyboard gekauft hat. Fast 30 Jahre ist das jetzt her. Sie erschrickt. Denkt, dass es rot und aus Plastik war und die Töne immer schief klangen. Dass Jan sich trotz dieser Schieflage durch sie hindurch sozusagen Melodien ausdachte, tagelang nicht wegzubringen war von den Tasten. Erika erinnert sich, dass sie erstaunt im Wohnzimmer stand, die Lieder nicht gekannt und gedacht hatte, dass das stille Kind, ihr Kind, jetzt rede, auch wenn Erika nicht ganz verstand, was es sagte. Tom zweifelt. Er soll Dinge fotografieren, die auf der Kippe stehen, so sagt es die Agentur. Den Umbruch, die Aufstände, die Menschen darin. Tom soll nah rangehen und vor nichts Halt machen, sich selbst dabei aber nicht gefährden. Einmal hatte er durch das Objektiv seiner Kamera auf die Kleidung eines kürzlich Verstorbenen gestarrt und gedacht, dass die Farbe der Hose nicht zum T-Shirt passe. Die ganze Zeit starrte er auf das hellblaue Hemd, die braune Hose, dachte, dass etwas störte. Erst bei der Sichtung der Bilder am Abend in seinem Hotelzimmer war ihm das Blut aufgefallen, das das Hemd überzog. Herr Not hat eine Idee. Er macht sich vor Erikas Wohnungstür zu schaffen, schiebt die Fußmatte zur Seite, stellt eine von uns vor ihre Tür. Wir sollen ein Geschenk sein, ein Geschenk, das seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Er hat gewartet, bis wir blühen, einige Äste abgestutzt. Und nun stehen wir da, im dunklen Flur, warten, dass Erika zurückkehrt. Hannah hat Platz gemacht, im Regal zwischen ihren Büchern. Sie wollte, dass Tom bei ihr einzieht. Tom kennt sie von einer Zugfahrt. Sie war zurückgekehrt mit Tom, wie andere Läuse bekommen. Plötzlich war er wie ein Teil ihres Körpers, ihrer Gedanken, nistete sich ein. Mit dem Unterschied, dass sie ihn nicht loswerden wollte, im Gegenteil. Sie hoffte, er würde bleiben, richtete ihm einen Platz in ihrem Bücherregal ein. Eine leere Stelle, die er befüllen könne, so sagte sie ihm. Er lachte. Womit denn? Alles sei doch digital. Die Schwester kommt zu Besuch. Sie schiebt Maya und Bruno in Bens Wohnung. Wenn sie von ihren Kindern spricht, sagt sie schmunzelnd, meine Ableger. Die Ableger stehen wie angewurzelt im Flur, schauen Ben an, dann die Schwester. Bruno fragt, wann kommst du wieder? Die Schwester lacht in Bens Richtung, antwortet, jetzt zieh doch erstmal die Schuhe aus. Sie schiebt den kleinen Koffer in Richtung Wohnzimmer. Erika öffnet die Tür. Sie stolpert, den Blick auf etwas anderes gerichtet, etwas, das gar nicht zu sehen ist, das es nur in Erikas Gedanken gibt. Dann fällt ihr der Topf auf, oder besser der Brief. Herr Not hat ein Gedicht verfasst, es klemmt jetzt zwischen unseren Blättern, ganze Nächte hat er damit verbracht. Erika liest es in 2 Minuten. Sie schmunzelt dabei, sie hat 2 Rechtschreibfehler entdeckt. Herr Not lässt ein Ei fallen, versehentlich. Es rutscht ihn aus den Händen, zerbricht auf dem Küchenboden, liegt zwischen seinen Füßen. Herr Not flucht. Es liegt eine Enttäuschung darin, die weit über den Eibruch hinausreicht. Erika hat nicht geantwortet, hat seinen Blumengruß unkommentiert gelassen. Nicht mal ein Lächeln. Dabei ist er ihr mehrmals im Treppenhaus begegnet. Herr Not reißt energisch kleine Stücke von der Küchenrolle ab, wischt den Boden. Es war das letzte Ei in seinem Kühlschrank. Zum ersten Mal seit Jahren ist Herr Not kein Spiegelei zum Abendbrot. Bruno hat Angst. Er fürchtet sich vor der Dunkelheit. Plötzlich wirkt er sehr klein, findet Ben. Er sucht nach einer Lampe, die er ihm ans Bett stellen kann. Da fällt ihm die Stirnlampe ein, die er sich für eine Wanderung gekauft hat. Er schnallt sie Bruno um den Kopf. Der lächelt, sagt etwas von Höhle und kriecht wieder in seinen Schlafsack. Ben schließt leise die Tür. Herr Not schaltet das Radio an. Natürlich nur leise. Er möchte niemanden stören, Erika, die unter ihm wohnt, schon gar nicht. Herr Not hört alte Seemannslieder, weil er glaubt, dass man so etwas tun muss, wenn es einem schlecht geht. Im Kühlschrank türmen sich jetzt Eierkartons. Herr Not hat vorgesorgt. Er brät sein Ei zum Klang der Mundharmonika. Bruno schläft. Die Stirnlampe leuchtet. Ben sitzt in der Küche. Er möchte die Kinder nicht wecken, er schaut in die Kastanie vor seinem Fenster und denkt, dass sie noch Blüten trug, als Hannah ging. Ben hat Hannah mehrmals geschrieben und gehofft, dass sie da, wo sie ist, Netz hat. Hannah hat kein Netz und nimmt Ben an, denn sie hat keine der Nachrichten beantwortet. Maya ist enttäuscht, es gibt kein Müsli zum Frühstück. Von den frischen Brötchen, die Ben besorgt hat, will sie nichts wissen. Aus Trotz malt sie Muster aus Marmelade auf den Tisch. Bruno isst ein Brötchen nach dem anderen. Er hat gut geschlafen, sagt er. Da war also eine Mundharmonika. Ben wundert sich, fragt, wo die Mundharmonika-Töne denn hergekommen sein sollen. Aus dem Seemannslied, sagt Bruno. Wir sind aufgegangen, haben uns den Weg aus der Erde gebahnt. In 5 Töpfen stehen wir am Fenster, hellgrün. Das wird noch bis zum Sommer. Herr Not beugt sich über uns, spricht uns gut zu. Er möchte die Stadt in ein Wuchern verwandeln, sie langsam mit seiner Aussaat überziehen, bis alles einer grünen Insel gleicht. Jan kommt nach Hause. Im Eingang stolpert er über Kinderschuhe, er fragt sich, ob er wieder etwas verwechselt hat, diesmal die eigene Wohnung mit der eines Nachbarn. Langsam geht er den Flur entlang. In der Küche sitzt Ben mit 2 Kindern und ziemlich viel Marmelade auf dem Tisch. Bruno will ein Foto machen. Alle sollen mit drauf. Jan streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Er sieht nicht mehr ganz so müde aus, findet Ben. Bruno drückt ab. Es ist eine Einwegkamera, die er zum Geburtstag bekommen hat. Bruno tippt auf das Kartongehäuse des Geräts. Da seid ihr jetzt alle drin. Herr Not fällt. Er will sich am Fenstergriff festhalten, reißt eine von uns mit hinunter. Erde rieselt auf ihn, er liegt am Boden. Etwas zieht unter der Brust. Er denkt nicht sofort ans Herz, seine Schwachstelle. Das wird schon. Er muss nur aufstehen. Erika antwortet. Das Radio läuft 3 Tage lang durch. Hanna kehrt nicht zurück, Jan komponiert eine russische Symphonie. Die Verkehrsinsel wächst zu. Ben steht immer noch am Fenster, Maya pflanzt Feuerbohnen. Bruno wird Fotograf. Wir überwintern.